SWR1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
Thema heute.
Die Pflege und was wir darüber wissen sollten mit Jürgen Kurt. Wenn Mutti nicht mehr alleine klarkommt oder Vati nicht mehr so mobil ist, wer zahlt und wer hilft? Wir informieren über Pflegegrade, über den Eigenanteil oder die Zusatzversicherung. Es geht schnell, mal hingefallen oder ein Schlaganfall. Ein Unfall oder eine Krankheit wie Alzheimer können das Leben von heute auf morgen verändern. Es muss nicht die eigenen Eltern treffen. Es kann auch uns passieren oder unserem Partner. Was tun? Wer hilft? SWR1-Reporter Michael Herr.
Anita Schulze, die eigentlich anders heißt, ist eine schlanke Frau Anfang 60. Mit ihrem Mann wohnt sie in der Mainzer Innenstadt. Vor ein paar Jahren hatte ihr Mann eine Tumorerkrankung. Seither ist er halbseitig gelähmt. Mit der Beeinträchtigung kam er zunächst gut zurecht, bis zu jenem Tag vor knapp 2 Jahren im August.
Da ist er auf der Treppe ausgerutscht und da konnte er nicht mehr laufen. Bums, von heute auf morgen. Aber dann braucht man plötzlich Hilfe und da muss man sehen, wo man sie herkriegt.
Anita Schulze und ihr Mann sahen sich um. Ein wichtiger erster Ansprechpartner in dieser Zeit, der Mainzer Pflegestützpunkt. Ein Berater von dort besuchte sie nach kurzer Zeit zu Hause, schaute sich die Wohnung an und gab Ratschläge, wie man das Leben neu organisieren könnte.
Wir haben dann also ziemlich bald festgestellt, wir müssen uns auch einen Pflegedienst suchen. Auch das ist so eine Entscheidung, da muss man erstmal hinterkommen, dass man das nicht schafft alleine, sondern dass es zur Zerfleischung führt, wenn man das versucht alleine zu schaffen.
Seither kommt unter der Woche jeden Tag ein Pfleger oder eine Pflegerin vorbei, hilft ihrem Mann aus dem Bett und im Bad. Am Wochenende, wenn Anita Schulze nicht arbeitet, macht sie alles selbst. Ihr Mann wurde dem Pflegegrad 2 zugeordnet. Die Kosten für den Dienst übernimmt daher die Pflegeversicherung, zumindest teilweise.
Also das Geld ist nicht üppig. Mit diesen Mitteln, diese sogenannte Pflegesachleistung, 689 Euro sind das, kommen wir nicht hin.
Knapp 200 Euro müssen sie im Monat für den Pflegedienst zuschießen. Schlimmer ist für das Ehepaar allerdings ein anderes Problem. Das Haus, in dem die Schultes im 4. Stock wohnen, hat weder Fahrstuhl noch Treppenlift.
Seit diesen jetzt fast 2 Jahren hat mein Mann immer nur dann das Haus verlassen, wenn er zur Chemotherapie fährt. Also es ist schon sehr schlecht für meinen Mann.
Ihr Fazit nach knapp 2 Jahren im deutschen Pflegesystem fällt trotzdem positiv aus. Die beiden sind vielen hilfsbereiten Menschen begegnet. Und bald werden die Schultes auch wieder ihren Bewegungsradius erweitern. Sie planen, in eine andere Stadt zu ziehen, in ein behindertengerechtes Haus.
Was macht man dann wieder? Ha, das allererste, was wir dann machen werden wieder ist, wir werden wieder aus Essen gehen. Wir können in die Stadt fahren, wir können zu dem Marktplatz fahren. Es wird einfach wunderbar da.
Wenn man nicht mehr so mobil ist, kann ein Pflegedienst helfen, haben wir gerade gehört. Oder je nach Schwere der Beeinträchtigung ist auch ein Pflegeheim sinnvoll. Aber auch wenn die körperlichen Einschränkungen zunehmen, viele Menschen wollen, solange es geht, zu Hause wohnen bleiben. Wenn Angehörige nicht zur Hand gehen können, kann eine Pflegekraft aus Osteuropa eine Lösung sein. Die werden oft von Agenturen vermittelt. SWR1 Pflegeexperte Gottlob Schober hat solch eine Agentur selbst schon in Anspruch genommen. SWR1 Moderatorin Claudia Deeg hat ihn gefragt, wie findet man eine gute Vermittlungsagentur?
Ja, passende Agenturen finden Sie über Mund-zu-Mund-Propaganda oder wenn schon jemand in der Nachbarschaft Erfahrungen mit osteuropäischen Kräften gemacht hat oder auch über Hausärzte. Die haben auch ganz tolle Tipps. In jeder Stadt oder Gemeinde gibt es Netzwerke von osteuropäischen Hilfskräften und da muss man sich einfach reingrooven.
Woran erkenne ich dann aber, ob die Bezahlung der Pflegekräfte angemessen ist, wenn dann so ein Angebot einer Agentur auf dem Tisch liegt?
Angemessen kann sie nie sein. Also oftmals erhalten osteuropäische Pflegekräfte tatsächlich nur den Mindestlohn. Ne? Und es wird viele verwundern, weil im Monat kostet so eine Pflegekraft insgesamt schon manchmal bis zu 3.000 Euro im Monat. Und da muss man wissen, da verdient eine Agentur, die vermittelt, da verdient der Unternehmer in Osteuropa mit. Und dann bleibt eben für eine Pflegekraft oftmals nur der Mindestlohn über und da ist man natürlich nicht happy. Aber es gibt momentan keine andere Lösung. In Deutschland sind wir auf diese osteuropäischen Pflegekräfte schlicht und ergreifend angewiesen, sonst würde das System kollabieren.
Welche Mindestvoraussetzungen muss die Wohnung haben?
Naja, Pflegekräfte brauchen auf jeden Fall eigenes Zimmer, aber das ist irgendwie ganz selbstverständlich. Das sollte möbliert sein, sollte nett sein. Sie brauchen natürlich unbedingt ein gutes WLAN, weil die Kommunikation nach Hause mit der eigenen Familie ist unheimlich wichtig. Was geteilt werden kann, ist zum Beispiel die Toilette und das Bad. Die Küche, die kann man teilen. Aber ansonsten finde ich zumindest, sollte sich die osteuropäische Kraft sau wohlfühlen, damit sie auch gut arbeiten kann, klar.
Jetzt möchte man denen natürlich auch eine gewisse Freizeit einräumen. Die sollen auch mal nach Hause fahren. Wie ist das geregelt für Pflegekräfte aus dem Ausland?
Ja, da gibt's einen Pflegevertrag, Freizeit, Urlaub, Bezahlung im Krankheitsfall, die wird über Vertrag geregelt. Und wir in unserer Familie hatten auch so eine osteuropäische Pflegekraft und wir hatten es so geregelt, wir hatten zwei Pflegekräfte, die sich abgewechselt haben, die waren 2 Monate da, haben durchgearbeitet und dann wieder nach Hause gefahren, die 2 Monate. Und es hat wunderbar geklappt. Und die Fahrtkosten, die müssen natürlich auch die Pflegebedürftigen oder die Angehörigen bezahlen, klar.
Jetzt stelle ich mir vor, es kommt eine Person, ich denke, ah ja, die nehmen wir jetzt, die kommt an und dann merke ich, es passt einfach nicht. Was mache ich denn dann?
Naja, da gibt es eine Agentur. Wenn es überhaupt nicht passt, wenn es menschlich überhaupt nicht geht, dann müssen sie für Ersatz sorgen. Dafür werden sie auch bezahlt. Bei uns war es so, ganz im Vorfeld, man hat am Anfang die Auswahl, da bekommt man eben ein Profil auf Papier von einzelnen Pflegekräften.
Also wie Bewerbungsunterlagen.
Das sind wie Bewerbungsunterlagen. Man kann sich das anschauen. Da wird unter anderem auch über die Ausbildung, über die Sprachkenntnisse erfährt man was. Ne? Weil je besser sie Deutsch sprechen, umso mehr muss man dann auch in die Tasche greifen. Und da bekommt man ein gutes Bild. Und wenn es dann tatsächlich nicht passt, dann ist es wie in einem Leben, da muss man sich trennen und muss einen neuen Versuch starten.
Angehörige pflegen, das kann man auch selbst machen. Aber alte Menschen zu Hause zu pflegen, das ist richtig harte Arbeit. So hart, dass viele krank davon werden. Nach einer Untersuchung der Barmer Krankenkasse leiden in Rheinland-Pfalz Tausende unter Belastungsstörungen. Das geht hin bis zum Nervenzusammenbruch. Noch mehr werden depressiv durch Strapazen, die die häusliche Pflege eines eigenen Vaters, der Mutter oder des Ehepartners mit sich bringt. Professor Heinz Rothgang ist Gesundheitsökonom und hat den Pflegereport der Barmer Ersatzkasse erstellt. SWR1-Moderator Armin Hering hat mit ihm gesprochen.
Herr Professor Rothgang, haben die pflegenden Familienangehörigen denn keine Möglichkeit, sich helfen zu lassen, bevor sie selbst krank werden?
Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, Hilfe einzufordern, Beratungsangebote, es gibt Pflegekurse. Aber trotzdem ist es immer noch so, dass wenn Pflegebedürftigkeit auftritt, die Familie häufig wie vom Kopf gestoßen ist, nicht in die Beratung geht, nicht in die Pflegestützpunkte geht, sondern einfach das macht, was sie glaubt machen zu können und sich dann letztlich überfordert.
Das heißt, den meisten Menschen ist wahrscheinlich gar nicht klar, worauf sie sich einlassen, wenn sie sagen, wir pflegen jetzt den Vater oder die Mutter zu Hause.
So ist es. Man kann sich das ja auch schwer vorstellen, was das wirklich bedeutet. Und das Problem ist aber, dass wir seit 20 Jahren und länger sagen, Beratung ist wichtig, dass auch Strukturen aufgebaut wurden, die aber immer noch nicht ankommen. Also wenn ich jetzt Menschen frage, Pflegestützpunkt, wo ist der Nächste? Die wissen in der Regel nicht, was das ist.
Wenn jetzt jemand einen pflegebedürftigen Menschen zu Hause hat und dann noch arbeitet, dann ist der Burnout oder Schlimmeres wahrscheinlich vorprogrammiert, oder?
Nun, wir haben natürlich Hunderttausende pflegende Angehörige, Millionen pflegende Angehörige und nicht alle enden im Burnout. Also man darf das jetzt auch nicht zu stark pauschalieren und sagen, das endet automatisch in der Überforderung. Nur es gibt Fälle und es gibt nicht wenig Fälle, wo es in der Überforderung landet. Und wir haben ja jetzt für den Pflegereport einfach untersucht anhand der Routinedaten der Kasse, welche Diagnosen treten wie häufig auf und wie ist das bei pflegenden Angehörigen und bei nicht pflegenden Angehörigen. Da sieht man halt die Unterschiede. Und was man auch sieht, was noch deutlicher ist, wenn man dann einen Zeitverlauf sich anschaut, wie hat sich das über mehrere Jahre entwickelt, bei denen, die pflegen, geht die Entwicklung nach unten und zwar im stärkeren Maß als bei den nicht pflegenden. So, man kann sagen, es gibt schon diesen kausalen Effekt, Pflege macht krank und er ist statistisch nachweisbar.
Umso wichtiger wird wahrscheinlich, dass sich Leute gut beraten lassen, bevor sie pflegen, weil die Zahl der Menschen, die zu Hause pflegen, die wird ja weiter steigen.
So ist es. Mehr als die Hälfte aller Pflegebedürftigen und pflegebedürftig sind im Moment 3,5 Millionen Menschen. Mehr als die Hälfte davon wird ausschließlich durch Angehörige, Freunde, durch das soziale Netzwerk im Umfeld versorgt, ohne dass ein Pflegedienst jemals seinen Fuß über die Schwelle setzt. Das heißt, das Wort vom größten Pflegedienst der Nation, nämlich den Familien, ist immer noch zutreffend.
Fast jeder Vierte, der Angehörige pflegt, wird dadurch selbst krank. Viele überfordern sich, Depressionen oder ein Nervenzusammenbruch können die Folge sein. Angehörige pflegen oder pflegen lassen? Pflege zu Hause oder Pflege im Heim? Wir sparen in unserem Schwerpunkt ein Thema nicht aus, nämlich den Tod. Einen Erste-Hilfe-Kurs, den haben wir sicher alle schon mal gemacht, aber einen Letzte-Hilfe-Kurs, den kennen die wenigsten. In so einem Letzte-Hilfe-Kurs lernt man, wie man einen Menschen begleitet, der sterben wird. SWR1-Reporter Raphael P. Permantier war bei einem Letzte-Hilfe-Kurs.
Anne-Dore Böckler-Markus ist Palliativkrankenschwester. Gemeinsam mit ihrer Kollegin, einer ehrenamtlichen Sterbebegleiterin, leitet sie den Letzte-Hilfe-Kurs.
Also keine Frau, die schwanger ist, wird ganz gelassen sagen, ach, ich warte mal, irgendwie kommt das Kind schon raus. Und jeder wird doch sagen, ich hole mir mal wenigstens eine Beratung. Man wird doch nicht warten, was passiert. Und warum soll man das am Lebensende machen?
Der Kurs ist voll besucht, junge und alte Menschen, Männer und Frauen, 20 Leute, mehr hätten nicht reingepasst. Wie dieser Teilnehmerin geht es hier auch anderen.
Ich möchte so eine Hilfe, so ein paar Tipps bekommen, wie ich mit meiner schwächer werdenden Mutter umgehen kann und besonders sie begleiten kann dann, wenn es schlechter wird und bis zum Tod eben.
Wer hier mitmacht, bleibt anonym. Man soll eben ganz frei auch über persönliche Dinge sprechen können. Hier geht's um die Hilfe, die jeder leisten kann. Zum Beispiel atmen viele sterbende Menschen irgendwann vor allem durch den Mund. Der wird trocken und sie werden durstig. Da helfen kleine Eiswürfel zum Lutschen. Am besten aus etwas, das demjenigen früher schon richtig gut geschmeckt hat. Weißwein, Apfelsaft oder Cola.
Und wenn wir dann sagen, da ist aber was, das macht so ein Gefühl. Genau darum geht's.
Kleine gefrorene Eiswürfel aus Weißwein liegen auf dem Tisch. Außerdem Himbeerbrausepulver, Sprühfläschchen und kleine Stäbchen mit so Schwämmen dran. Die Teilnehmer probieren alles aus. Am Ende des Kurses hat sich bei vielen das Gefühl zum Thema Tod und Sterben verändert.
Also ich sehe das jetzt ein bisschen gelassener und habe dann mehr Sicherheit eigentlich, weil ich merke, das ist ganz normal.
Im Letzte-Hilfe-Kurs wird übrigens auch viel gelacht. Die Teilnehmer lernen, die Perspektive zu wechseln. Was wünscht sich eine sterbende Person, wenn ich sie besuche? Anne-Dore Böckler-Markus.
Dass Menschen, die zu mir kommen, nicht plötzlich alle ganz langsam reden und ganz ernst, sondern dass die so sind wie immer, echt sein mit dem, was zu mir gehört. Und das tut Menschen gut.
Sterbende Menschen sinnvoll begleiten, das lernen Familienangehörige und Ehrenamtliche in Letzte-Hilfe-Kursen. Der SWR1-Programmschwerpunkt rund um die Pflege. Es gibt viele Fragen, aber glücklicherweise auch viele Antworten. Und hier sind nochmal alle, die wir heute im Programm beantwortet haben, zum Nachhören. Weiter mit SWR1-Moderator Hans Lohmann.
Gisela Roman macht normalerweise kaum etwas anderes, als Menschen zu beraten im Bereich Pflege. Macht sie normalerweise für die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Mainz. Und heute macht sie es als ihre Expertin im Studio. Frage ist eingetroffen von Sandra Lamneck aus Mainz. Und es geht um die besondere emotionale Situation von Angehörigen.
Und zwar betrifft es eigentlich meine Mutter und meine Oma. Also meine Oma ist in einem Pflegeheim. Was sehr gut ist, eine ganz tolle Betreuung, ein tolles Programm. Die haben sogar diese Woche eine Wellnesswoche und jeden Abend treffen sich meine Oma mit ein paar anderen Bewohnern auf dem Flur. Das ist wie so eine Clique geworden. Aber meine Oma ist nur am Jammern und macht meiner Mutter ein schlechtes Gewissen, dass meine Mutter sie ins Pflegeheim getan hat. Meine Mutter sagt halt, das zieht sie sehr runter. Wir als Kinder sagen auch immer, Mama, fahr doch einfach nur zweimal die Woche hin oder verkürzt es doch, weil sie ist ja wirklich super, wird sie dort verpflegt und sie hat ja noch andere Leute, wo sie Besuch bekommt.
Stichwort schlechtes Gewissen der Angehörigen. Wie geht man damit um?
Das ist natürlich schwierig. Jede Familie muss da für sich die Lösung finden, wie die Pflege eben gestaltet werden kann. Und ich würde sagen, ich würde es einfach mal ausprobieren, wenn sie weniger in dem Heim ist, die Tochter als Besucherin, und mal testen, ob das dann für sie auch vielleicht eine Erleichterung ist und auch eine Auszeit für sich selbst. Und was ich auch immer wichtig finde, ist, dass man sich mit anderen Angehörigen austauscht und vielleicht feststellt, dass man mit vielen anderen gemeinsam in dieser Situation ist. Und es gibt auch ganz viele Angehörigengruppen, in denen so ein Austausch eben sehr gut stattfinden kann.
Die Pflegestufe oder der Pflegegrad heißt ja, je höher, desto mehr Geld gibt's, wenn beispielsweise zu Hause gepflegt wird, reicht aber möglicherweise nicht aus, um den Lebensunterhalt zu sichern. Dazu passend diese Frage per WhatsApp-Sprachnachricht von SWR1-Hörer Hans-Joachim Stolz.
Ich bin selbstständig und pflege meinen Papa, Werkstatt und Papa im gleichen Haus. Seit 2 Jahren kämpfe ich drum wegen der Ausfälle und der Zeit, die ich für die Pflege brauche, dass ich nicht mehr genug verdiene in der Werkstatt. Und diese Ausfälle kann ich nicht mehr wettmachen. Ich habe Unterhalt zu zahlen für 2 Kinder. Ich kann meine Krankenversicherung nicht mehr zahlen. Es ist ein Hinauszögern und das bringt mich in den Ruin. Hilfe und Tipps werden angebracht.
Uiuiui. Ist das Standard, dass ein Selbstständiger, der einen Angehörigen zu Hause pflegt, wirtschaftlich ja quasi vor der Pleite steht?
Ja, das ist für alle pflegenden Angehörige ein Problem, wenn sie ihre Berufstätigkeit reduzieren müssen, weil das Pflegegeld, was man von der Pflegekasse bekommt, je nach Pflegegrad, häufig eben nicht dafür ausreicht, um Verdienstausfälle auszugleichen. Dazu ist es einfach zu wenig. Das ist ein Problem, was bekannt ist und was auch teilweise versucht wird, aufzufangen durch zum Beispiel die Möglichkeiten der Familienpflegezeit oder der Pflegezeit. Die gibt es aber nicht für Selbstständige, sondern eben nur für Angestellte. Und auch da ist es eben so, dass es kein Ersatzgeld gibt für einen Ausfall von Verdienst. Also leider kann man da keine Leistung keine abrufen, Besserung die den Verdienst ausgleicht. Aber man kann eben trotzdem versuchen, alle Leistungen, die die Pflegekasse bietet, auszuschöpfen. Vielleicht über eine Tagespflege nachzudenken, dass jemand also tageweise in eine Einrichtung geht und dadurch der pflegende Angehörige seine Berufstätigkeit weiterführen kann.
Und ganz kurz noch die anonym eingereichte Frage einer Hörerin, die ihre Mutter zu Hause pflegt. Und sie fragt, was ist, wenn sie selber plötzlich durch Krankheit oder Unfall ausfällt? Wer kümmert sich dann um die Mutter?
Ja, also auch da gibt es Leistungen von der Pflegeversicherung, die Verhinderungspflege, die Kurzzeitpflege. Aber das Problem, was besteht, ist, es gibt niemanden, der dann einspringt und die Pflege organisiert. Also einen Pflegenotdienst gibt es tatsächlich nicht. Das ist irgendwo eine Lücke, eine Versorgungslücke im System.
Wie wird das eigentlich genau ablaufen, diese Einstufung in einen gewissen Pflegegrad?
Also das läuft so ab, dass man zunächst mal einen Antrag bei der Pflegekasse stellt, wenn man Leistungen und einen Pflegegrad erhalten möchte. Und die beauftragt dann den Gutachterdienst, den medizinischen Dienst der Krankenversicherung in der Regel. Und der kündigt sich an zu einem Hausbesuch, führt dann diese Begutachtung zu Hause durch. Und da ist ein wichtiger Rat, dass man, wenn der Pflegebedürftige das möchte, da auch einen Angehörigen oder eine Pflegeperson dabei haben kann, der vielleicht auch ergänzend zu dem Pflegebedürftigen selbst nochmal sagt, wie die Situation hier ist. Der Gutachter berechnet dann den Pflegegrad und teilt es der Pflegekasse mit und die erlässt dann den Bescheid. Und je nachdem, ob der Pflegegrad abgelehnt oder eben bewilligt wird, gibt es dann Leistungen der Pflegeversicherung.
Ein Gutachter macht ein Gutachten, gleichwohl. Es gibt offenbar nicht wenige Fälle, wo das dann zu Meinungsverschiedenheiten führt. Entsprechend erreicht uns die anonyme Frage einer Hörerin. Was mache ich eigentlich, wenn ich mit dieser Einstufung in einen Pflegegrad nicht einverstanden bin?
Dann lege ich Widerspruch ein bei der Pflegekasse. Und ganz wichtig, dann schaut man sich das Gutachten ganz genau an. Das Gutachten ist ein sehr ausführliches Papier. Es sind viele Seiten, aber man muss sich wirklich einmal damit beschäftigen und sich ganz genau anschauen, an welchen Punkten ist das Gutachten falsch. Und das teilt man dann der Pflegekasse mit. Dann wird es in einem Zweitgutachten überprüft und am Ende des Widerspruchsverfahrens steht dann der Widerspruchsbescheid. Und wenn auch da die Leistungen abgelehnt werden, dann kann man vor dem Sozialgericht dagegen klagen.
Müller Rammstein, ich bekomme für meine Mutter 316 Euro im Monat. Und wollte mal fragen, ob es da irgendwann mal eine Erhöhung gibt, weil der Mindestlohn wird ja auch erhöht. 316 Euro für einen Monat zu pflegen, ist, finde ich, sowieso ziemlich dürftig.
Wird das regelmäßig erhöht, wie andere Sachen auch?
Ja, es gibt schon Erhöhungen, aber es gibt keine Dynamik. Also auch die Pflegeheime zum Beispiel erhöhen ja die Preise, weil sie sagen, wir müssen mehr Lohn bezahlen. Aber so eine regelmäßige automatische Erhöhung aller Pflegeleistungen gibt es nicht. Die letzte Erhöhung war mit der großen Pflegereform und ist jetzt auch schon einige Jahre her. Und da wird immer wieder gefordert, dass es hier doch eine regelmäßige Anpassung der Leistung auch geben sollte.
Mein Name ist Sürbe und meine Frage wäre, wenn man jetzt pflegebedürftig ist und muss in ein Heim, die Rente reicht nicht aus, die Kinder werden eventuell herangezogen, die aber auch nicht da einen Beitrag leisten können und es ist aber ein Haus da, müssen die Kinder dann diese Immobilie verkaufen, damit die Pflege dann damit abgesichert ist?
Haus weg, Pflege gesichert. Wie sieht's aus?
Ja, das kann ich jetzt so abstrakt gar nicht beantworten, sondern man muss hier immer die Einzelsituation prüfen. Und das ist ja so, wenn jemand die Pflege nicht selbst bezahlen kann, dann stellt er einen Antrag beim Sozialamt und das Sozialamt prüft dann, ob eben Vermögenswerte noch eingesetzt werden können und auch, ob unterhaltspflichtige Kinder vorhanden sind. Aber in beiden Bereichen gibt es auch bestimmte Sachen, die sind geschützt, die muss man nicht einsetzen für die Pflege. Und das muss man sich immer im Einzelfall anschauen, da sollte man sich beraten lassen, vielleicht auch vorab schon von einem Rechtsanwalt, vielleicht einem Fachanwalt für Sozialrecht oder auch für Familienrecht.
Aber allgemein kann man schon sagen, wenn ein Pflegebedürftiger bisher in der eigenen Immobilie gelebt hat, die Kinder sind längst erwachsen aus dem Haus und dann steht diese Immobilie leer, muss man die zur Not auch verkaufen, um die Pflege bezahlen zu können. Ne?
Naja, also das sind natürlich Sozialausgaben, die dafür sonst in Anspruch genommen würden und deswegen muss man schon bis auf geschützte Werte Vermögen erstmal einsetzen.
Mein Name ist Glisserat Hermann Josef, ich komme von der Mosel aus Drittenheim. Ich habe eine 90-jährige Mutter, die ist dement, das ist schon ein bisschen fortgeschritten. Und meine Frage ist, sie ist immer so negativ eingestellt. Wenn man helfen will, sagt sie immer nur nein, nein. Was kann man dagegen machen?
Das ist auch eine interessante Frage. Wie kann man die Laune von Pflegebedürftigen heben?
Ja, beziehungsweise wie kann man damit umgehen, dass jemand eben Pflege und Hilfestellung ablehnt? Das ist ja gerade bei einer Demenzerkrankung schon eine häufige Situation, dass der Pflegebedürftige selbst von sich das Bild hat, er braucht gar keine Hilfe. Und ich würde den Angehörigen immer raten, dass sie sich an den Pflegestützpunkt wenden. Das sind Beratungsstellen, die gibt es über ganz Rheinland-Pfalz verteilt. Das sind regionale Stellen, die den Pflegenden und den Pflegebedürftigen zur Seite stehen, auch mit Angeboten, die sich an Betroffene wenden. Schulungsmöglichkeiten und dass man dort im Pflegestützpunkt erstmal fragt, wie man hier Unterstützung bekommen kann.
Gisela Roman, Pflegeexpertin, beantwortet auch Ihre persönlichen Fragen, zum Beispiel diese hier.
Warum sind Pflegeheime so immens teuer? Ich habe eine private Pflegeversicherung abgeschlossen zur gesetzlichen. Da bezahle ich so 700-800 Euro im Jahr und bekomme im Fall des Falles im Monat 1500 Euro. Und so wie man hört, kommt man ja unter 3.000 Euro nicht weg. Und ich verstehe nicht, wieso das so teuer sein muss. Im Hotel lebt man billiger.
Aber Sie verstehen das, Frau Roman.
Naja, die Pflege ist natürlich personalintensiv und dadurch sind auch die Kosten im Pflegeheim hoch.
Das diese 3.000 Euro, die angesprochen waren, nehmen wir mal an, die stimmen. Ich meine, wenn jetzt jemand eine Rente hat von 1.000 Euro, wird es irgendwie eng, ne? Oder
ja, wobei, wenn er eben einen Pflegegrad 2 bis 5 hat, würde sich die Pflegekasse an den Kosten beteiligen und dann bleibt ein Eigenanteil, den man zahlen muss. Auch der ist allerdings relativ hoch. In Rheinland-Pfalz sind es so durchschnittlich 1.800 Euro im Moment und die müsste man dann aus der eigenen Rente oder aus Ersparnissen aufbringen oder aus einer Pflegezusatzversicherung, wie die Hörerin das jetzt hatte. Und wenn das alles nicht ausreicht, dann müsste man beim Sozialamt Hilfe zur Pflege beantragen.
Thema heute. Immer von Montag bis Freitag bei SWR1 Rheinland-Pfalz.